Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Wohl kein anderer Film sorgt derzeit für so viel Diskussionen wie die Klimakatastrophen-Metapher Don't Look Up. Ein Komet rast auf die Erde zu, doch die Menschheit handelt nicht. Fakten werden ignoriert aufgrund von politischem Kalkül oder wirtschaftlichen Interessen. Für viele Klimaaktivisten stellt sich die deutsche wie die globale Klimapolitik momentan mehr oder weniger genauso dar wie die Kometenleugnung im Netflix-Film. Die Apokalypse steht bevor, die Menschheit agiert nicht angemessen. Klimapolitik der Ampel, nicht ausreichend, Ergebnisse der Klimakonferenz in Glasgow, maximal enttäuschend. Für viele Klimaaktivisten stellt sich deshalb die Frage, wie sie sich bei der Politik Gehör verschaffen, wenn alltägliche Klimastreiks und Demonstrationen nicht mehr reichen. Und das führt uns zur Frage unserer heutigen Streitkultur. Sind ziviler Ungehorsam und friedliche Sabotage angesichts des Klimawandels legitim? Ich möchte das Ganze diskutieren mit Tadju Müller. Er ist langjähriger Klimaaktivist und Mitbegründer der Gruppe Ende Gelände. Und mit Alexander Kissler, Autor und Journalist bei der Neuen Züricher Zeitung. Wie immer in der Streitkultur haben Sie beide Zeit für ein kurzes Eingangsstatement. Dann geht es in den Austausch der Argumente. Herr Müller, sind ziviler Ungehorsam und friedliche Sabotage angesichts der Klimakatastrophe, des Klimawandels angemessen, legitim?
Natürlich. Zuerst mal ist ziviler Ungehorsam schon seit langem legitim. Die Liste von sozialen Bewegungen, die zivilen Ungehorsam eingesetzt hat, um die Welt zu verbessern, reicht von der Arbeiterinnen über die Suffragetten hin zu Bürgerrechts- und der Anti-Atom-Bewegung. Das ist eigentlich gar keine Frage, das ist völlig banal. Die Frage ist eigentlich, ist friedliche Sabotage legitim? Und da muss man sagen, die Klimakrise eskaliert, das wissen wir alle seit 2021 und wir wissen auch alle, dass regierungsoffizielle Politiken weder auf der nationalen noch auf der internationalen Ebene irgendwas bringen. Das heißt, im Grunde muss man sich als Gesellschaft fragen, was machen wir, nicht nur irgendwie Links- und Ökoradikale, wenn der Mechanismus, den wir designt haben, um Krisen zu lösen, diese nicht lösen kann? Wenn nicht mal in Deutschland, einem der Länder mit der hochentwickelten Klimapolitik und einer starken Klimabewegung, einen Kohleausstieg früher als 2038 hinkriegt? Wenn die globalen Emissionskonzentrationen in der Luftatmosphäre ständig steigen? Was machen wir als Gesellschaft anders, wenn die bisherigen Mechanismen alle versagt haben? Und sie haben alle versagt. Und dann ist völlig klar, dass die Klimabewegung dann sagen muss, gut, wir müssen die gegebenen Mittel eskalieren, weil nichts passiert. Und nichts passieren bedeutet, dass die Menschen, die am meisten unter dem Klimawandel leiden, die sind, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Und die reichen Länder und Menschen, die am meisten dazu beigetragen haben, leiden am wenigsten drunter. Das heißt, nichts zu tun bedeutet, sich in der Welt wie ein Schwein zu verhandeln. Mhm. Und ich habe mal irgendwas von der goldenen Regel gehört, das kann niemand hier wollen.
Herr Kissler, Ihre Entgegnung?
Die Frage, die hier zur Debatte steht, ist die nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und da muss ich klar sagen, der Zweck heiligt eben nicht alle Mittel. Es geht nicht, dass ein Teil der Gesellschaft den Notstand ausruft oder für eingetreten erklärt meint und deshalb meint, es gelte nur Notstandsrecht. Man sagt dann immer, Not kennt kein Gebot. Nein, gerade in der Not zeigt sich, wenn wir eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft sind, dass uns der Rechtsstaat wichtig ist, dass wir den Rechtsstaat auch dann aufrechterhalten, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind in zentralen Fragen. Nein, es gibt keine friedliche Sabotage, weil friedliche Sabotage hieße ja, jemanden schaden, ohne ihm zu schaden. Das geht gar nicht. Das heißt, wenn ich sabotiere, dann greife ich ein, wie es Herr Müller beispielsweise vorgeschlagen hat, massiv in Eigentumsrechte, indem ich Showrooms eventuell zerdeppere, wie er geschrieben hat, indem ich Bauzäune auf Baustellen ruiniere, zerstöre. Ich greife also in das Eigentumsrecht von anderen ein und ich versündige mich damit eigentlich am wichtigsten, was wir in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft haben, an der Freiheit und der Friedlichkeit des Diskurses. Und wenn wir nicht lernen, auch über ganz zentrale Themen freiheitlich, friedlich und gesittet miteinander zu reden, dann verlieren wir mehr an sozialen Grundlagen des Miteinanders, als wir eventuell erreichen können, wenn wir auf radikale Weise das eine oder andere politische Ziel meinen, durchsetzen zu können.
Herr Müller, im Spiegel haben Sie im November gesagt, wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF. Wollen Sie bald in den Untergrund gehen?
Nö, habe ich überhaupt kein Interesse daran, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich möchte mal ganz kurz auf das Eingangsstatement des Kollegen Kissler kommen. Da habt ihr ein paar interessante Setzungen gemacht, die inhaltlich totaler Schwachsinn sind. Was ist die Gesellschaft? Die ist nicht nur national. Ich meine, diskutieren, wenn alle, die von deutscher Braunkohlepolitik betroffen wären, auch über deutsche Braunkohlepolitik abstimmen dürften, dann sähe das ganz anders aus. Die Demokratie, die national organisiert ist, hat nun mal ein ökologisches oder ein Klimaproblem, weil nicht alle Menschen, die von unseren Handlungen betroffen sind, darüber abstimmen können. Das heißt, ihr methodologischer Nationalismus, Gesellschaft ist national, ist natürlich in der globalisierten Welt inhaltlich Quatsch? Also einfach falsch?
Das ist kein Nationalismus.
Das ist methodologischer Nationalismus. Das heißt, Sie benennen die Gesellschaft als etwas Nationales.
Ich rede auf dem Boden des Grundgesetzes, Sie offenbar nicht.
Ich rede nun mal auf dem Boden der Klimaforschung. Und die sagt, oder der Klimarealitäten, Entschuldigung, das Klimasystem ist ein globales System. Aktionen, Handlungen, die wir in Deutschland vollführen, werden auch auf den Philippinen Effekte haben. Und das ist etwas, was Sie einfach geflissentlich ignorieren. Zweitens setzen Sie Sachbeschädigung mit Gewalt gleich. Und auch das ist inhaltlich nicht richtig. Wenn ich einen Stuhl im Wald zerstöre, dann ist das keine Gewalt, sondern Sachbeschädigung. Drittens haben Sie gesagt, dass Eigentumsrecht im Grunde das Wichtigste ist, was wir haben, nämlich die Freiheit. Was natürlich auch nicht stimmt. Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht im April ganz klar gesagt, dass die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen, die Freiheitsrechte heutiger einschränken. Und Braunkohle zu verbrennen in Deutschland oder fossile SUVs zu bauen, ist im Endeffekt ein Angriff auf Menschen in der Zukunft, der heute durchgeführt wird. Und das heißt, dass zum Beispiel die Frage der Notwehr auf jeden Fall relevant ist. Denn jetzt greifen Unternehmen in Deutschland, fossile Unternehmen, greifen Menschen an. Zwar in der Zukunft, aber, Sie, Bundesverfassungsgericht, das kann auch heutige Freiheitsrechte einschränken. Und im Endeffekt ist es so, dass der Konservatismus momentan in Bezug auf den Klimawandel eine Vogel-Strauß-Politik fährt. Und Ihr Artikel über mein Spiegel-Interview ist eines der perfekten Beispiele dafür, wo Sie einfach nie über die Inhalte reden, über die Klimainhalte, darüber, dass wir uns Kipppunkten nähern, dass das westantarktische Eis abschmilzt, dass die Emissionskonzentrationen ständig steigen. Sie reden hier über irgendwelche, ich sag mal, die Worthülse, im Endeffekt, was wir hier in Deutschland alles so toll haben. Wir müssen halt global denken und wir müssen an ein Klimasystem denken, das kollabieren ist.
Wir reden heute über Formen des Protestes, Herr Kissler. Genau. Ein Punkt oder ein Vorwurf, der Ihnen gerade gemacht wurde, ist ein methodologischer Nationalismus.
Naja, ich meine, Herr Müller gibt es hier sehr zahmer als in seinem Text, weil er hat wortwörtlich geschrieben von zerdepperten Autoshowrooms, zerstörten Autos, Sabotage in Gaskraftwerken, man müsse sich für Militanz entscheiden. Das ist selbstverständlich Gewalt. Und wenn Sie sagen, Sie zertrümmern einen Stuhl im Wald, dann klingt das erstmal putzig, aber wem gehört der Stuhl? Sie dürfen Ihren eigenen Stuhl zertrümmern, Sie dürfen Ihr eigenes Auto anzünden, aber dann hat sie es schon. Methodologischer Nationalismus ist jetzt einfach nur die etwas demagogische Umschreibung, dass wir hier in Deutschland Debatten auf dem Boden in Deutschland geltender Gesetze führen können. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich möchte jetzt hier auch keine Debatten führen vor dem Hintergrund der Gesetzeslage in Nordkorea beispielsweise oder in Kolumbien oder wo. Wir können uns nur auf dem Boden des Grundgesetzes hier bewegen. Und ich möchte alle, auch gewaltbereite Aktivisten, zu denen offenbar Herr Müller gehört, dazu einladen, zurückzukehren auf den Boden des Grundgesetzes. Da können wir uns über alles unterhalten, beispielsweise über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Selbstverständlich haben Sie das eben korrekt referiert.
Darüber Vielen Dank, kann man sich unterhalten. Nett, dass Sie mir das korrekte Referieren eines Untertunterstellens. Ja. Das ist natürlich, zuerst mal, wenn Sie sagen, selbstverständlich Gewalt, dann merkt man doch, dass Sie hier einfach mit dogmatischen Aussagen
haben. Selbstverständlich
Gewalt. Also, die Zerstörung von Gegenständen ist nur dann und insofern Gewalt, also über das Verhältnis, das diese Gegenstände zu Menschen haben. Und zum Beispiel RWE-Produktionseigentum. Doch, wenn ich einen Stuhl zerstöre, der niemandem gehört, dann tue ich niemandem Gewalt an. Kann ich niemandem Gewalt
an? Der fiel ja vom Himmel. Wo kommt denn der Stuhl, wenn er keinem gehört?
Ihnen ist schon klar, dass es Dinge gibt, die niemandem mehr gehören. Ich meine nicht, ob Sie mal durch Neukölln, Sie laufen vermutlich nicht durch Neukölln, aber in Neukölln
doch, stehen, um die Ecke sogar.
Stehen ständig Dinge auf der Straße, die einfach von Leuten
hingestellt wurden. Ach, Sie reden von Müll, ja, das ist was anderes.
Das ist einfach nur selbstverständlich, das ist immer so eine Formel, die man nutzt, wenn man keine wirklichen Argumente hat. Nochmal zur Frage des Grundgesetzes. Sie müssen doch anerkennen, lassen Sie mal vielleicht ein paar Schritte von der harten Polemik zurückgehen. Also, ich nehme an, die Klimakrise ist ein Problem. Können wir uns darauf einigen?
Das ist eine Herausforderung auf jeden Fall.
Okay, gut. Und zwar eine, deren potenzielle Kosten, und das meine ich jetzt nicht nur im ökonomischen Sinne, exorbitant hoch sind. Das heißt also, wir reden von der möglichen bis momentan nach IPCC wahrscheinlichen Zerstörung der menschlichen Lebensfähigkeit auf dem Planeten, Fußnote, die so verlaufen wird, dass die am wenigsten dazu beigetragen haben, am ersten darunter leiden und sterben werden. Das heißt also, wir reden von einem Problem mit potenziell ins fast unendliche steigenden Kosten. Korrekt oder nicht korrekt?
Ja, das ist eine Prognose, die im Raum ist, wie viele Prognosen im Raum sind.
Interessant. Das heißt also, die NZZ und Sie verbünden sich mit der allgemein existierenden Wissenschaftsskepsis, weil nämlich diese Prognose, die im Raum steht, wird vom IPCC, also dem internationalen, dem Weltklimarat, veröffentlicht, wurde von allen Regierungen der Welt mitgezeichnet und da steht drin, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass die Erderwärmung auf über 3 Grad ansteigen wird. Und das bedeutet, dass das globale Klimasystem mit Sicherheit von einem stabilen in einen instabilen Zustand umkippen wird. Und ich möchte das mal kurz illustrieren, was passiert, wenn ein komplexes System von einem stabilen in instabilen Zustand umkippt. Das heißt nämlich, dass wir dann nicht mehr wüssten, was es für Wettermuster gibt. Man wüsste tatsächlich nicht mehr genau, zu welchem Zeitpunkt ist es an einem gegebenen Ort warm, feucht, trocken, kalt, und das bedeutet, dass man die Bedingungen sesshafter Landwirtschaft, die die letzten 12.000 Jahre im Holozän existierten, einfach untergraben würden.
Herr Müller, lassen Sie uns doch mal wieder auf die,
das Thema,
lassen uns auf die Methoden
natürlich
kommen.
Natürlich ist der Klimawandel das Thema, ja, denn wir machen diese Dinge ja wegen des Klimas.
Ja, wir reden über die Methoden. Herr Müller, wir reden über die Methoden, und ich möchte Herrn Kissler nochmal die Möglichkeit geben, sich zu Ihrem Punkt zu äußern. Funktionieren demokratische Prozesse zum Beispiel in Deutschland beim Klimathema deswegen nicht, weil die Folgen woanders auftreten als da, wo sie verursacht werden?
Ich glaube an den Wert der Demokratie. Ich bin leidenschaftlich gern Demokrat und Republikaner. Ich glaube auch an den Wert der repressiven Demokratie. Und das müssen die entscheiden, die vom jeweiligen Wahlvolk demokratisch legitimiert sind. Und ich kann es nicht ändern. Wir haben keine Weltregierung, wir haben kein Weltparlament. Wir haben Gremien, in denen sich international demokratisch legitimierte Emissäre treffen. Da bin ich auch sehr dafür, für das internationale Gespräch. Aber egal, wie apokalyptisch das Szenario ist, das man skizziert, das legitimiert nicht dazu, Auto-Showrooms zu zerdeppern, Bauzäune umzuwerfen und in den freien Verkehr einzugreifen. Wenn ich an so eine Endzeit-Sekte denke wie Extinction Rebellion, die dazu aufrufen, also wirklich flächendeckend den Verkehr lahmzulegen, oder die Losung ausgegeben hat, alles zerschlagen, aber liebevoll, da kann ich ja sagen, das funktioniert nicht. Wer Gewalt anwendet, kann nicht erwarten, dass friedlich darauf reagiert wird. Wer die Grundlagen unseres Miteinanders zerstört, der kann nicht erwarten, dass darauf eine neue, eine gute, eine plurale, eine diskursiv alerte Gesellschaft entstehen kann. Es geht also wirklich darum, ob aufgrund einer Diagnose zu den Mitteln jeder Wahl greifen darf. Und da kann ich sagen, nein, wenn ich Autoshowroom zerdeppere, kann ich unter Umständen Menschen zerstören. Wenn ich Verkehr lahmlege, kann ich unter Umständen auch Menschen zerstören.
Ja, ich hoffe, auf jeden Fall.
Keine Apokalypse rechtfertigt das.
Der Stauffenberg hätte auf jeden Fall auch nicht den Tisch im Führerbunker zerstören sollen. Absolut nicht.
Das ist
ein polemisches Argument.
So ein Killer-Argument.
Sie haben einfach gesagt, nein, Sie haben ein absolutes Argument gemacht. Kein Szenario rechtfertigt Gewalt, und Sachbeschädigung ist Gewalt. Ergo hätte der Stauffenberg nicht den Tisch im Führerbunker zerstören.
Das
leitet sich daraus notwendigerweise ab.
Nein, ich bin Historiker.
Entschuldigen Sie, das ist nicht unredlich, denn die Klimakrise ist kein Szenario, sondern eine sichere Zukunft. Ihre Darstellung, dass das mit der Klimakrise, die ja jetzt schon da ist, dass es irgendwie einfach nur ein Szenario ist und das Umkippen des Klimasystems irgendwie ein mögliches Szenario ignoriert, und damit sind Sie voll auf Trumpesker Linie, ignoriert einfach tatsächlich
immer schön
Realitäten.
Ja, ich mache das nicht. Warum verteilen Sie Etiketten? Warum Atominem? Warum nicht zum Argument?
Das ist
nicht
Entschuldigung, Ordnung, ich ordne Sie in politische Strömungen ein, denen Sie ganz klar...
Sie verteilen
klar
Etiketten um Personen,
Herr Müller, tatsächlich.
Das ist nicht in Ordnung.
Atominem-Argumente, da hat er natürlich einen Punkt.
Na gut, dann werde ich mal die Atominem-Argumente zurücknehmen und sagen, dass das Szenario, von dem Sie hier reden, eine von 99,7% der Wissenschaft akzeptierte Perspektive als die wahrscheinlichste aller Zukünfte ist unter den gegebenen Bedingungen. Wenn man diese in Frage stellt, möchte ich dann fragen,
ja, Herr
aus
Müller,
welchem Grund... Ich möchte eine Sache zurückweisen, dass man die Frage von Protestmitteln unabhängig vom Thema bearbeiten kann, zu dem diese Proteste existieren. Denn wenn ich zum Beispiel sage, dass ich gegen Corona-Maßnahmen mit Blockaden auf die Straße gehe, dann ist es was anderes, als wenn ich gegen prügelnde und mordende Nazis mit Blockaden auf die Straße gehe. Weil man einfach eine ethische Entscheidung treffen muss, was ist hier akzeptabel und was nicht. Und ich möchte nochmal sagen, dass der methodologische Internationalismus, für den ich hier stehe, einfach sagt, es ist jetzt schon völlig klar, dass Menschen auf den Philippinen, in Bangladesch, aber eben auch im Ahrtal jetzt schon an den Folgen von Braunkohleverbrennung, fossiler Autogesellschaft, jetzt schon sterben. Und das heißt, dass die Gewaltfrage, Sie sagten, Gewalt ist nie akzeptabel. Ich nehme mal den Stauffenberg-Vergleich raus, der war mit Sicherheit, akzeptiere ich eine Polemik, und komme auf die ganz klar jetzt schon existierenden Todesfälle wegen Klimawandelfolgen. Diese muss man nun mal tatsächlich einfach aufrechnen. Man muss die Opportunitätskosten vergleichen, um jetzt mal ein bisschen anderen Duktus anzunehmen.
Mhm. Herr Kiesler, dass über Dinge wie friedliche Sabotage jetzt nachgedacht wird in Teilen der Klimabewegung, hängt ja mit so einer gewissen Frustration zusammen, dass die bisherigen Mittel nichts gebracht haben. Können Sie diese Frustration nachvollziehen?
Ich kann die nachvollziehen, wenn man natürlich mit sehr großen moralischen Zielen startet und dann an den Mühen der Ebenen zu scheitern droht, ist das frustrierend. Man hat natürlich auch den Sound und damit die eigene Anforderung so hochgestellt, dass man sich praktisch in die Selbstfrustration hineinbegeben hat. Ich erinnere mich noch dran, im September 2019 haben jugendliche Klimaaktivisten eine kleine Stürmung des Parlaments in der Schweiz gemacht unter dem Motto Final Countdown, 16 Monate verbleiben. 16 Monate sind rum. Ich hoffe, den Aktivisten geht es alle noch gut. Wird immer das Szenario gemacht, es ist 5 vor 12, es ist 1 vor 12 und dann geht die Zeit aber weiter. Die Welt ist nicht untergegangen. Subjektiv kann ich das verstehen. Man will das Klima retten und ist dann enttäuscht, wenn nicht alle sofort stramm stehen und einem folgen. Aber es geht nicht anders in einer Demokratie. Und dieser Zeitsouveränität, auf die die Demokratie angewiesen ist, ist auch ihr großer Vorteil, dass sie nicht den Launen diesen oder jenen Herrschers ausgesetzt ist, der heute dies und morgen jenes macht, dass nicht unmittelbar sofort Plebiszite Regierungsdoktrin werden, sondern dass eine gewisse Nachdenklichkeit, eine Zeitsouveränität in der Demokratie eingebaut ist. Und wenn Frau Neubauer von Fridays for Future sagt, die Demokratie muss sich zweifellos messen lassen an ihrem Umgang mit ökologischen Grundlagen, da kann ich sagen, ja, muss sie, aber nicht nur. Die Demokratie muss sich vor allem daran messen lassen, dass sie die Grundlagen schafft, dass da auch morgen noch eine Demokratie ist, dass wir morgen noch das argumentative und zivile Rüstzeug haben, um miteinander zu streiten und dennoch nicht den gemeinsamen Raum der Republik zu verlassen. Dass also auch morgen noch, wie diese schöne Sendung hier heißt, Raum ist für Streitkultur, also nicht nur Streit ohne Kultur.
Welche Form von Protest hätten Sie denn für legitim? Sachbeschädigung sagen Sie nicht.
Jetzt selbstverständlich sind Demonstrationen legitim, selbstverständlich sind Petitionen legitim, selbstverständlich ist es legitim, Parteien zu gründen, Bewegungen zu gründen, an Diskussionen teilzunehmen, den Abgeordneten zu schreiben, sich selber zu bewerben, auf parlamentarischer, auf kommunaler Ebene, alles, was eben auf friedliche Weise dem Diskurs zugutekommt, weil er ihn schärft, weil er Argumente liefert. Und es ist ja gar nicht so, dass Herr Müller jetzt argumentfrei ist. Unterstelle ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, er hat ja viele Argumente, er kennt sich aus. Und wenn diese im Debattenraum eingebracht werden, dann haben die auch dort ihre Würde, ihre Wichtigkeit und auch ihre Relevanz. Und man muss sich einfach lösen von diesem Ad-hoc-Szenario. Wenn wir also nicht morgen alles ändern oder übermorgen, dann gehen wir übermorgen unter. Nein, der Mensch ist ein kreatives Wesen. Er kann sich anpassen, er kann sich umstellen. Er ist auch lernfähig. Die Welt geht morgen nicht unter.
Ich möchte bei der Methodendiskussion dann auch mal versuchen, ein bisschen runterzufahren. Und Sie müssen mir verzeihen, wenn ich da wirklich etwas angeschränkt bin. Ich arbeite nun mal seit 12 Jahren mit Menschen zusammen, die auf der ganzen Welt leben, zum Beispiel auf den Philippinen. Und ich rede jedes Jahr, gegen Ende des Jahres, mit meiner guten Freundin Tetet Laron auf den Philippinen, deren Haus alle 2 Jahre von einem Taifun weggespült wird, seit ein paar Jahren. Und an solche Menschen denke ich dann halt in so einer Diskussion. Und dann frage ich mich mal, wenn Sie von der Demokratie hier reden, wie schön und wichtig die doch ist. Und ich frage mich, wie Tetet abstimmen würde. Deswegen, ich entschuldige mich da, wenn ich da manchmal etwas hochfahre und versuche das jetzt ein bisschen anders zu gestalten. Also, wir wissen hoffentlich alle, und das hat auch der Weltklimarat nochmal im August klargemacht, dass weder auf nationaler Ebene noch auf globaler Ebene das, was man Klimapolitik nennt, irgendetwas gebracht hat. Also es gibt so eine schöne Grafik, die ich immer auf Twitter poste, wo man den stetig steigenden Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre abbildet und ins Verhältnis oder ins Nichtsverhältnis setzt zu den großen Events globaler Klimapolitik, wie zum Beispiel Kyoto-Protokoll oder Paris und so weiter. All diese großen Events haben keinerlei Effekte auf die Reduktion von Treibhausgasen in der Atmosphäre gehabt. Klimaschutz findet nicht statt. Das heißt, weder Policy, Politik noch Gesetze, weder Policy noch Protest haben funktioniert. Wir leben in einer Gesellschaft, die ökologischen Kosten ihrer Existenz auf andere Gesellschaften abwälzt. Nicht nach uns die Sintflut, schreibt Stefan Lessenich, sondern neben uns die Sintflut. Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, wir leben über die Verhältnisse anderer. Diese grundsätzliche Globalität unseres Handelns ist in ihrem Demokratieargument nun mal nicht aufgehoben, denn nicht alle Menschen auf der Welt können hier in Deutschland wählen. Und das ist ein Grundproblem, das ich finde, wir durchaus mal anerkennen können. Jetzt mal zweitens zu den Protestformen. Sie sagen, Demonstrationen sind legitim. Sie wissen, dass das Demonstrationsrecht, also das allgemeine Demonstrationsrecht, wurde durch das Bruch des Demonstrationsrechts erkämpft. Gesellschaft gibt sich immer Regeln, die sie selbst stabilisieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die ökologisch nicht nachhaltig ist. Ich hoffe, dem können wir alle zustimmen. Das heißt aber auch, dass die Regeln, die sie sich gibt, ökologisch nicht nachhaltig sind.
Ihr Punkt ist klar geworden.
Okay.
Herr Kissler.
Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich freue mich, dass Herr Müller zurückgekehrt ist in den Raum des Arguments. Oh. Herzlich willkommen, da begegnen wir uns gerne.
Heaven's sake, das war die Polemik, die Sie mir vorgeworfen haben.
Insofern gönne ich mir auch mal eine. Und ja, das ist eine historisch weitgehend korrekte Herleitung. Dennoch rufe ich nicht zu Gesetzesbrüchen auf. Und ich finde, wir sollten in der Öffentlichkeit generell nicht zu Gesetzesbrüchen aufrufen. Und diesen Flirt mit der Gewalt sollten wir uns bei aller Leidenschaft für das Streiten wirklich verkneifen.
Aber was sollen wir denn tun? Jetzt mal ganz ehrlich. Politiken haben bisher nicht funktioniert. Der Protest hat bisher auch nicht den Effekt gehabt.
Da möchte ich mal einen Punkt nennen, den Sie zu Beginn gemacht haben. Am wirksamsten waren ja offenbar Klagen vor Gericht,
nein, Bundesverfassungsgericht. Nein, das ist falsch, das habe ich nicht gesagt. Denn ich habe gesagt, dass es zwar eine bundesverfassungsgerichtliche Entscheidung gab, aber es gibt nun mal keinerlei empirischen Effekte dieser bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidung. Es gibt ähnliche Entscheidungen in Holland, in Massachusetts, in Kanada. Es ist im Grunde ja die Formulierung eines Ziels, denn das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Regierung muss anfangen, da Schritte zu unternehmen. Basically sagt ja jede Regierung, dass sie da irgendwelche Ziele setzt und Schritte unternehmen wird. Aber die Formulierung von Zielen ist nicht gleichbedeutend mit ihrer Umsetzung. Das weiß, glaube ich, kurz nach Silvester jeder und jede von uns. Das heißt also, im Grunde setzen wir uns die ganze Zeit als Gesellschaft Ziele. Bis dann und dann machen wir diesen Klimaschutz. Verfehlen diese Ziele die ganze Zeit. Es wird ständig immer schlimmer. Und wir bleiben im selben Modus der Gesellschaft, einfach des Ignorierens der Tatsache, dass wir als Gesellschaft, deren, ich sag mal, Deutschland-Autoland, deren Reichtum ja im Kern auf der Produktion von überdimensionierten, ressourcenfressenden Killermaschinen, sprich SUVs und andere Autos, basiert. Das war keine Polemik, sondern eine Tatsache. Wir im Grunde haben wir ein Wohlstandsmodell, das die Lebensbedingungen von Menschen auf der ganzen Welt aktiv untergräbt. Und wir müssen uns einfach mal die Frage stellen, wie ändern wir das? Und der Mechanismus, den die Gesellschaft designt hat, die repräsentative Demokratie, wir schicken Leute in irgendwelche Institutionen, dann sollten die Sachen in unserem Interesse machen. Der hat da bisher nicht funktioniert. Unter anderem weil, und das ist natürlich das Spannende, relativ zu den Menschen auf den Philippinen oder in Bolivien haben wir ein Interesse daran, weiter die Welt zu zerstören, denn sie wird ja irgendwo anders zuerst zerstört. Ich glaube aber, dass 2021 diese Frage sich etwas geändert hat. Denn da ist die Klimakrise auch in Deutschland angekommen, im Art, ganz genau. Und ich glaube, dass Sie, Herr Kissler, seitdem auch ein bisschen am gesellschaftlichen Mehrheitstrend vorbeireden, weil ich rede mit konservativen Menschen, mein wundervoller Nachbar, ein sehr kluger Liberalkonservativer, der sagt, okay, ich stimme dir zu, nachdem wir lange Zeit haben wir da uns gestritten, er sagt, Tatu, ich stimme dir zu, die Klimakrise ist ein Problem und da wird bisher nichts getan. So, und das ist etwas, worauf Sie nicht eingehen. Sie haben im Grunde das, was man immer uns Protestlern vorwirft. Sie haben einfach eine reine Anti-Haltung. So, das darf man nicht machen, man sollte das nicht machen. Und by the way, Sachbeschädigung ist nun mal nicht Gewalt. Und diese ständige Gleichsetzung, die halte ich tatsächlich einfach für falsch. Den sage ich mal nicht intellektuell unredlich, sondern einfach, die halte ich für falsch.
Die Positionen sind heute so weit auseinander wie selten in dieser Sendung Streitkultur. Trotzdem würde mich interessieren, das ist auch eine gute Tradition in dieser Sendung, ob Sie dann doch vielleicht ein Argument, ein Gedanke Ihres Gegenübers überzeugt hat, Herr Kissler.
Also ich fand, was Herr Müller über seine philippinische Bekannte da erzählt hat, das fand ich sehr, sehr interessant. Also und es gibt natürlich Stoff zum Nachdenken und kein normaler Mensch, und da schließe ich mich auch ein, will, dass es anderen Menschen schlecht geht aufgrund der Fernwirkungen des eigenen Handelns. Und das fand ich einen Part von ihm, der mich nachdenklich gemacht hat und den ich jetzt auch mitnehme.
Herr Müller.
Ich meinerseits muss sagen, dass ich die Demokratie braucht Zeitargument, das kenne ich zwar auch schon, das habe ich auch schon oft selber gemacht, aber das ist hier ein wirkliches Problem. Das erkenne ich auch völlig an. Demokratie braucht Zeit. Ich glaube halt nur, dass die Demokratie im Grunde globalisiert werden muss, weil diese Zeit haben halt momentan vor allem wir und nicht andere.
Und damit sind wir am Ende dieser ersten Streitkultur im Jahr 2022 angekommen. Sind friedliche Sabotage und ziviler Ungehorsam angesichts der Klimakatastrophe legitim? War die Frage, die wir diskutiert haben, mit Tadjo Müller, Klimaaktivist und Mitgründer von Ende Gelände, und mit Alexander Kissler, Autor und Journalist bei der Neuen Zürcher Zeitung. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Samstag.